Ja, Zwie, du hast dich also schon seit längerer Zeit intensiv mit der kritischen Theorie von Karl Marx auseinandergesetzt. Und vielleicht können wir ganz am Anfang von dem Gespräch erstmal ganz grundlegend klären, was es mit dem Begriff der Klasse bei Marx eigentlich auf sich hat. Also, was bezeichnet bei Marx den Begriff der Klasse im Allgemeinen und wie ist dann insbesondere das Proletariat charakterisiert, vielleicht auch schon im Gegensatz zur bürgerlichen Klasse?
Die Auffassung, dass die Kritik der Gesellschaft, und zwar der modernen bürgerlichen Gesellschaft, in die Marx sich quasi hineingeworfen sieht, in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass die als Klassengesellschaft allererst zu beschreiben sei. Diese bürgerliche Gesellschaft, die ja noch nicht bei Hegel etwa, der den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft vorgeprägt hat für Marx und an dem Marx ansetzt. In der Rechtsphilosophie Hegels vor allem ist dieser bürgerliche Gesellschaftsbegriff vorgeprägt. Und Marx übernimmt ihn, differenziert ihn aber in den einer Klassengesellschaft aus, in verschiedenen Schritten. Und da fällt mir auf, dass der Begriff der Klasse zunächst von dem des Standes abgesetzt wird, also etwa in der ersten Wendung Marxes gegen die Junghegelianer, aus denen er ja selbst hervorgegangen ist, in den deutsch-französischen Jahrbüchern, wo er noch gar nicht in erster Linie von einer Klassengesellschaft spricht, sondern von der bürgerlichen Gesellschaft. Da fängt er an, einen Paradigmenwechsel sozusagen vorzunehmen und gegen die ganze bürgerliche Gesellschaft eine Klasse herauszuarbeiten, begrifflich, die kein Stand der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft mehr ist, die also eigentlich eine Antiklasse, wie das viele schon sehr treffend gesagt haben, in der Beschreibung der marxischen Klassenvorstellung, das Proletariat als eine Antiklasse bezeichnet. Eine Klasse, die keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft mehr ist, ein Stand, der kein Stand der bürgerlichen Gesellschaft mehr ist. Und wenn man dann ein paar Jahre später sieht, was aus diesem Klassenbegriff von Marx dann weiter geworden ist, dann haben wir es schon in einer Perspektive im Kommunistischen Manifest mit einem Lager Vorstellung zu tun, dass also tendenziell nach Marx' Beschreibung dieser Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft gesetzmäßig eigentlich irgendwann schon der Zustand erreicht sei, wo gar keine Klassen mehr miteinander, die Hauptklassen, Proletariat und Bourgeoisie, miteinander konfrontiert werden, sondern tatsächlich zwei große Lager entstanden sind, in die die Gesellschaft auseinanderfällt und in die sie sozusagen sich in sich selbst transformiert. Das stelle ich mir immer wie so eine große Eieruhr vor, eine Sanduhr, wo dann immer mehr aus der besitzenden Klasse abstürzen durch den Prozess der Expropriation der Expropriateure, wie Marx das im Kapital dann später nennt, und depossediert und deklassiert eigentlich in dieses andere Lager hineingeraten. Fallen, sodass am Ende dieser Perspektive für Marx eigentlich die Klassengesellschaft sich in sich selbst schon aufzulösen beginnt und eigentlich nur eine Gegenüberstellung von Depossedierten und Deklassierten, und zwar als zunehmend ungeheure Mehrzahl einer sehr kleinen und immer kleiner werdenden Zahl von Personen, die noch der besitzenden Klasse im Sinne von Bourgeoisie angehören, gegenübersteht. Also so etwa sehe ich da bei Marx den Klassenbegriff sich entwickeln. Nun ist aber der Klassenbegriff, wie das Lenin, glaube ich, als erster am prägnantesten definiert hat, einer, der sich an dem Verhältnis der einzelnen Menschen der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber den Produktionsmitteln, den Lebens- und Produktionsbedingungen festmacht. Also er ist letzten Endes bei Marx entlang den Produktionsverhältnissen, deren juristischer Ausdruck nur die Eigentumsverhältnisse sind, festgemacht. Und damit wäre also für mich immer das Kriterium, in dem Fall von Lenin ganz richtig erfasst, das Kriterium des marxischen Klassenbegriffs, dass der Produktionsverhältnisse und der Eigentumsverhältnisse, wonach sich bestimmt, in welcher Stellung und in welcher auch Bewegungsform sich ein Individuum dann eben gegenüber diesen Produktionsverhältnissen befindet. Das würde seine Klassenlage und sein Klassensein determinieren. Und damit wäre es auch sehr klar veränderbar und nicht fix wie bei einem Stand früher gegeben. Also wäre das Entscheidende für den marxischen Klassenbegriff außer der dem Kriterium der Eigentumsverhältnisse, sprich Produktionsverhältnisse, welche Rolle es darin einnimmt, in diesen Verhältnissen, das Individuum, wäre dann der Beweglichkeit, also die Charaktermaske, die ein solches individueller Agent von Produktionsverhältnissen, sei es Lohnarbeit, sei es Kapital, sei es irgendwas dazwischen in dieser Reproduktionshierarchie einnimmt. Diese Charaktermaske ist auch selbst beweglich und nicht sozusagen angewachsen und fix. Ja. Das geht in die sozialpsychologische oder einfach psychologische Dimension des Klasseseins hinein. Und dann ist für Marx in seiner Ausdifferenzierung des Klassenbegriffs in der Kritik der politischen Ökonomie, also den sogenannten Reifen-Marx, am Ende von Kapitalband 3 kann man das dann sehen, da bricht es ja mitten im Satz sogar ab, im Manuskript. Engels hat das dann auch sehr schön in diesem abbrechenden Satz auch stehen lassen und hat da nicht dran rumgepuzzelt, um das noch abzurunden. Und der großartige Michael Mauke hat in den 60er Jahren bei der Rekonstruktion der Klassentheorie von Marx und von Engels da auch angesetzt, in diesem abgebrochenen Satz bei Marx. Da wird es ganz genau entlang den Revenuen, den Einkommensformen der bürgerlichen Verhältnisse, deren Hauptformen eben Kapital, Grundrente und Lohnarbeit sind, also Lohnformen sind. Die trinitarische Form, die fetischistischen Gestalten in dieser Endausprägung sozusagen, wie sie vor Marxens Augen des Gesamtproduktionsprozesses der bürgerlichen Gesellschaft liegt, wo dann eben die Klassen nach den Revenuen abgeleitet werden können. Du bist dann, wenn dein Revenue, deine Einkommensart der Lohn ist, die Lohnarbeit, dann wirst du eben proletarisiert sein und wirst auch entsprechend die Konsequenzen in dir verkörpern und kannst diese Konsequenzen aber auch ändern. Im Vorwort zum Kapitalband 1 hat Marx ja auch ganz eindeutig geklärt, schon als ob er Böses geahnt hätte in Bezug auf spätere Fixierungen des Klasseseins der Individuen, etwa der böse blutsaugerische Kapitalist und der gute edle Arbeiter und Lohnarbeiter und so weiter. Also das, als hätte er das schon geahnt, hat er geklärt, dass niemandem als ihm und seiner Auffassungsweise es ferner liege, die einzelnen Individuen als Träger von Funktionen in diesem kapitalistischen Produktionsprozess jetzt zu fixieren und zu subsumieren, also wertend und verurteilend, moralisierend unter ihre Charaktermasken. Umso mehr ist natürlich das sich selbst fixieren und sich selbst subsumieren unter eine solche funktionale Charaktermaske des Klassenseins moralisch verwerflich, aber das ergibt sich sozusagen von selbst. Das führt zu dem zweiten Gesichtspunkt des Klassebegriffs bei Marx. Er geht nicht in diesen Funktionen auf, wenn wir etwa den des Proletariats betrachten. Ich will jetzt noch gar nicht so aufs Proletariat eingehen als diese Klasse, die natürlich unter revolutionärem Gesichtspunkt am meisten interessieren muss in der Frage, wer kann Subjekt in dieser Klassengemengelage, Subjekt der Aufhebung der Klassengesellschaft sein. Das ist ja schon vorgegeben damit, dass Marx das Proletariat als die Antiklasse quasi, als die Klasse, die aus der ganzen Klassengesellschaft herausfällt oder die keine Klasse der bürgerlichen Klassengesellschaft mehr ist, definiert. Da ist in dieser Bewegung, die gerade das Proletariat in seinem Klassencharakter definieren würde, ja auch schon angelegt, dass es sowohl vor der Herausbildung der reinen Proletarität, also der Enteignung der kleinen Produzenten von ihren kleinen Produktionsmitteln, bäuerlichen, handwerklichen und so weiter, als auch nach diesem Herausbilden eines reinen besitzlosen Proletariats, von Lohnarbeiterinnen, dass da immer noch mehr als diese bloße Klasse sein existiert und sich entwickelt und sich bewegt, was die wirklichen Menschen betrifft. Also können die Individuen schon aus dem geschichtlichen Prozess, aus dem heraus Proletarität und Klassengesellschaft entstanden ist, nicht völlig in diesen Klassenmustern aufgehen, sondern es ist ein Widerspruch, dass sie als Menschen, die von vielen anderen Faktoren geschichtlich auch bestimmt sind und von vielen Möglichkeiten, die in der kapitalistischen Klassengesellschaft über die bestehenden Verwirklichungsformen hinausdrängen. Also man denke nur an die Formel von der weltproduktiver Triebe und Anlagen in jedem Individuum, in jedem Arbeiter, die gleichzeitig hervorgetrieben, treibhausmäßig hervorgetrieben werden und gleichzeitig aber verstümmelt, geknebelt, vernichtet werden, was Kennzeichen für die Grundstruktur der kapitalistischen Industrie bei Marx ist. Schon im Manufakturkapitel ist diese Grundstruktur herausgearbeitet. Und das impliziert, dass eben kein Individuum, das heißt auch das Depravierteste, von vornherein in diesem Klasse-Sein, etwa als Proletarier, der lediglich variabler Kapitalanteil zu sein hat, aufgehen kann. Sondern da werden gleichzeitig Widersprüche mitproduziert und das Gattungswesen Mensch, das ist nicht einfach deckungsgleich oder verschwindet nicht einfach gegenüber dem Klassenwesen, dem Klassenexemplar und dem Klassenindividuum und auch der Klasse insgesamt, sondern Gattung und Klasse klaffen eben zunehmend auseinander, gerade weil in der kapitalistischen Produktionsweise laut Marx die Möglichkeiten, der Bedürfnisreichtum, die Bedürfnisrichtung, die Bedürfnisrichtungen, die Bedürfnisexplosion, das, was Marx gerade eben als die radikalen und die enormen, also die über das Bestehen hinausschießenden Bedürfnisse bezeichnet, treibhausmäßig produziert werden. Und dadurch aber auch die Möglichkeiten, sich als Gattungsindividuum entlang dem produzierten Reichtum auch zu entwickeln und daran teilzuhaben und nicht, wie es das Proletariat laut Marx auszeichnet, die grundsätzlich an den Rand ihres produzierten Reichtums gedrängte Klasse zu sein. Grundsätzlich, auch wenn die goldenen Ketten der Lohnarbeit, des Lohnes schwer durchhängen, so ist einmal die Metapher in Kapitalband 1, hängen sie eben sehr schwer, sozusagen am Halse und werden auch zu einem Hindernis dieser Teilhabe, machen die Randständigkeit trotz guter Lebensverhältnisse, je nachdem, nach Kampf in dem Lohn- und Arbeitsbedingungsniveau, eben auch zu einer spürbaren Schranke und zu einer spürbaren Randständigkeit. Ja, so viel vielleicht im Umkreis des Klassebegriffs bei Marx und des Proletariatsbegriffs insbesondere.
Genau, jetzt ist es ja so, dass heute innerhalb der Linken in ihren ganzen Zersplitterungen und vielleicht bis auf ein paar dogmatische Gruppen, so Karl-Gruppen-Zerfallsprodukt, dass es da kaum selbstverständlich ist, den Begriff der Klasse noch zu benutzen. Also der Begriff ist ziemlich aus der Mode gekommen. Und deswegen zunächst die Frage, was glaubst du ist der Grund, warum man sich hier vom Begriff der Klasse oder von dem der Klassengesellschaft verabschiedet hat und dann vielleicht im zweiten Gang, unter anderem ist es ja in akademischen Kreisen inzwischen so, dass der Klassenbegriff doch auch wieder an Attraktivität gewinnt. Also wie schätzt du diese Entwicklung ein, wie sich sozusagen die Linke zum Begriff der Klasse verhält?
Das ist eine sehr komplexe Fragestellung, weil es sich ja um sehr seismografische und meteorologisch sozusagen selbstklassenanalytische Entwicklungen und Einschätzungen handelt, warum so etwas geschieht, dass sich große Mengen von hauptsächlich Intellektuellen, dabei wäre klassenmäßig sofort die Frage aufzuwerfen, was heißt das Intellektuelle, was ist das klassenanalytisch denn, dass die Schablone vom kleinbürgerlichen Intellektuellen, als seien die Intellektuellen per se Kleinbürger und die Frage, was sind denn wiederum Kleinbürger, stellt sich dann auch sofort. Und aus der Perspektive von Intellektuellen hat es also immer sehr, sehr vielfältig zusammengesetzte Gründe und Motive, warum sie sich vom insbesondere Begriff der Klasse und insbesondere des Proletariats distanziert haben. Das ist nichts Neues, seit die Intellektuellen, wer immer das sei, es mit dem Proletarisierungs- oder auch schon dem Pauperisierungsprozess, auch schon in Marxens Zeiten, der Schub der Pauperisierung, der ja auch die Linkshegelianer dann auseinander dividierte, wie sie sich dazu verhalten sollen. Man denke an die Auseinandersetzung Marxens mit Ruge etwa auch in Mitte der 40er Jahre und viele andere Polemiken, wie man denn sich zu dem Pauperisierungs- und Proletarisierungsprozess verhält, als Philosoph vor allem auch oder als revolutionärer Theoretiker. Und das wirft immer die Frage auf, wie denn diese Intellektuellen selbst vom Proletarisierungsprozess erfasst worden sind oder nicht. Und diese Fragen sind natürlich ganz konkret historisch nur beantwortbar und ist nicht so eine pauschale Auskunft möglich. Aber grob müsste man schon versuchen, diese Stellung zu bezeichnen, aus der heraus ständige Wertungen und Abwertungen von Klasse, Sein und Proletarität in der bürgerlichen Gesellschaft immer wieder passieren, wie so eine Achterbahnfahrt. Mal wird es aufgewertet, mal abgewertet, das Proletariat oder die Zugehörigkeit zum Proletariat oder nicht. Und da könnte man materialistisch eigentlich am ersten und am ehesten nur festhalten, dass die Angst, dazu zu gehören, die Angst, stigmatisiert zu sein, die Angst, auch so ein, sagen wir, so ein depraviertes und deklassiertes Individuum zu werden, dass die natürlich psychologisch, wie wir seit spätestens Freud wissen, was aber die Literatur schon lange vor Freud und viele kluge Beobachter schon lange vor Freud, also nicht wissenschaftlich, sondern einfach beschreibend und ästhetisch immer wieder gezeigt haben, dass das ein mächtiger Affekt ist, der ausgelöst wird, nicht zu denen zu gehören, die jetzt in den Abgrund der Proletarisierung und Pauperisierung gerissen werden, und das sozusagen magisch dadurch zu beschwören und zu attestieren, dass man also mit spitzen Fingern auf diese da zeigt. Wir sehen das sogar heute bei der Linken, wo also gerade sehr viele Proletarisierte Aufstiegsmöglichkeit haben in ihrer Ausbildung, die ihre Eltern, Großeltern vor allem nicht hatten, nämlich die Universität oder eine Fachhochschule zu durchlaufen. Das ist heute schon weitgehend zu einem normalen Ausbildungsstadium für die normale qualifizierte Lohnarbeit geworden. Und sie dadurch eine gewisse Entfremdung zu dem klassischen Proletariatsmilieu sicherlich geraten. Und gleichzeitig aber aus dieser Entfremdung heraus gerade viele Linke sehr ambivalent darauf reagieren. Die einen versuchen, sich dann zu distanzieren, das ist diese klassische Aufsteigermentalität, und sich davon sozusagen loszutreten, dass man eigentlich aus, wie es früher so schön hieß, sehr kleinen Verhältnissen kam und also so eine Aufstiegsmentalität auch zur Schau getragen wird. Das ist das sehr verbreitete Strebertum und dieser Versuch, durch einen Distinktionsgewinn sich von der Proletarität abzusetzen. Und das drückt sich, wenn ich jetzt mal auf den situationistischen Versuch Anfang der 70er Jahre, als dieser Prozess schon seit den 60ern, als in Deutschland dann die technokratische Hochschulreform und Bildungsreform schon sehr viel Platz gegriffen hatte und sich mächtig entwickelte, das so klassifiziert hat, dass es sich um eine Führungskräfteschicht innerhalb des Proletariats handelte, die dann das einfach die Manager oder die Führungsschicht, das war jetzt nicht neu, das war schon in den USA zum Beispiel schon von, ich glaube, Burnett hieß er oder Burchett, das Regime der Manager, das war ein Klassiker schon in den 40er Jahren gewesen, der das beschrieben hat, dass also der fungierende Kapitalist verschwand zugunsten des Managements, das hatte Marx schon festgestellt als eine mächtige Tendenz, und eine Schicht von Lohnabhängigen, von Mell-Lohnabhängigen, die aber die Funktionen der Leitung des Kapitals in die Hände bekommen, das Management, und zwar eben auch in allen möglichen hierarchischen Abstufungen, und deren obere Spitzen sich de facto mit der Bourgeoisie, der klassischen Bourgeoisie, die selbst noch fungierende Kapitalisten gewesen waren, verschmilzt. Und in diesem Prozess, wo also die unteren Schichten der lohnabhängigen Führungskräfte im Grunde ganz erbärmliche, normale Lohnabhängige sind, wird aber gerade dadurch ein Affekt freigesetzt und wird auch sozusagen geschürt und gepäppelt in dieser Hierarchie, sich vom Proletariat, von dem normalen Industrieproletariat, damals noch mit fordistischen Formen, wie man es heute nennt, erscheinend, abzusetzen und etwas Besseres, sozusagen ein völlig klassenloses Wesen zu sein. Und dieser Prozess, der hat sich also psychomental und kulturell fast verallgemeinert, weitgehend, und der führt natürlich auch beim Nachwuchs, bei der Mentalität vieler, die also gerade durch Universitätsausbildung und viele andere Ausbildungsformen der Proletarität, dieser gewöhnlichen, sozusagen miefigen Proletarität zu entgehen wünschen, genau dazu, dass sie das also sozusagen schon beschwörend und ostentativ vorwegnehmen. Habe ich das vielleicht ein bisschen zu schwafelnd und zu umständlich gekennzeichnet? Eigentlich eine ganz einfache Sache. In jeder Klassengesellschaft tritt das auf. Das andere wäre, dass auch wir heute sehen, dass auf dem linken Flügel der bürgerlichen Gesellschaft, und die Linke war nie mehr als ein Flügel eben der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich als politisch, von den Jakobinern her, von seiner Entstehung her in der Französischen Revolution, als einfach ein emanzipatorischer, gleichmacherischer, menschenrechtlicher und so weiter Verwirklichungsteil der bürgerlichen Gesellschaft, der ihre Ideale, der ihr Licht ohne den Schatten sozusagen herstellen will, definiert oder begreift, dass diese Linke natürlich auch jetzt zunehmend die eigene Proletarität, die eigene Proletarisierung thematisieren wird. Eben als Denunziation der Ungleichheit und der immer noch gebliebenen faktischen Klassenunterschiede. Entgegen dem bürgerlichen Anspruch des Zirkulationsindividuums sozusagen, dass eben der Gleichheit aller auf der Zirkulationsebene des Warentausches als konkurrierendes Warenbesitzer und Warenproduzenten Individuum gerade nicht dem Klassensein unterstehen muss, sondern eben tatsächlich wählen kann, ob es aufsteigt oder nicht, ob es partizipiert am allgemeinen Reichtum oder nicht. Das wird dann in mystische Qualitäten verlegt, die dem Konkurrenzsubjekt, das nur vom Warentausch oder den Know-how der besonders günstigen Übervorteilung in der Zirkulationsebene scheinbar abhängig ist, dessen Status allein von seiner Pfiffigkeit, seine Ware besonders gut zu verkaufen, besonders vorteilhaft zu verkaufen, abhängt, von diesem Selbstbild des Zirkulationssubjekts her wird dann zwangsläufig mystifiziert, warum man mehr oben ist und weniger unten, oder warum die Unteren eben bestimmter Qualitäten entbehren, die man ihnen beibringen kann. Und in dieser zirkulationsbestimmten Ideologie ist dann auch ein Umschlag immer wieder in der Linken zu beobachten, wo man sich sozusagen aus bürgerlich, menschenrechtlich, philanthropischen Gleichheitsgründen um die zu kurz gekommenen, um die Chancen, die ihnen die bürgerliche Gesellschaft bietet, nicht wahrnehmen können, bemühen muss. Und das wird wiederum sehr gut verkoppelbar mit so einer Art, ich nenne es mal Sozialarbeiter-Job-Funktion. Man kann also dann als Aufstieg im bestehenden System der Klassengesellschaft, dass man als nur oberflächlich, als nur psychomental begründet verstehen kann, aber nicht entlang den Eigentumsverhältnissen und den Produktionsverhältnissen begreift, kann man sich dann sozusagen hauptberuflich im Aufstieg, in der Karriere, den zu kurz gekommenen, sagen wir weltweit, innerhalb einer NGO etwa, oder als, da könnte man jetzt stundenlang aufzählen, oder als irgendjemand, der sich eben um die Ärmsten der Armen in der eigenen Gesellschaft bemüht, oder eben als jemand, der die Emanzipation der Leute von der Proletarität befördert, sagen wir wissenschaftlich und sozialtechnologisch. Und da kann man sich also sozusagen ein sehr gutes Gewissen verschaffen und gleichzeitig auch die Hoffnung auf einen Aufstieg im bestehenden System. Und das führt meines Erachtens dazu, dass in den Jahren, als die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus nach dem Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus doch wieder deutlich wurde, also gegen zweite Hälfte, Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, trat das also schockhaft hervor, dass da die kapitalistische Produktionsweise eben nicht die allein selig machende das Ende der Geschichte sei, sondern dass sie zu, genau wie das Marx im Kommunistischen Manifest, das war damals ein richtiger Renner, der 100. Jahrestag des, oder 150. Jahrestag war es vielmehr, des Kommunistischen Manifests, 1998, da wurde mit einem Schlag auf die Pauke gehauen, Marx hatte doch recht und wir haben eine Klassengesellschaft und die wird auch immer krasser und das geht aber auch nicht so weiter und der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, der funktioniert so nicht. Wir brauchen einen Kapitalismus, der irgendwie reguliert werden muss. Und da fand natürlich eine ganze Schicht von Führungskräften im Sinne einer Zuwendung, einer Anerkennung des bitteren Zustandes, dass wir eine Klassengesellschaft eben doch sind und dass die Proletarisierung eben doch ganz schön krass ist. Man spricht dann aber lieber vom Prekariat und nicht vom Proletariat. Das fand also eine große Resonanz und führte auch zu einer Orientierung auf die sozusagen eine ganze Schicht von Führungskräften der Regulation und der, sagen wir, der karitativen Abmilderung der Auswirkungen der Klassengesellschaft im Globalmaßstab. Ja, so vielleicht als Skizze erkläre ich mir das grob sozialökonomisch. Es gibt auch tausend andere Gründe, und hat es immer wieder gegeben, warum diese Achterbahnfahrt mal in die eine Kurve der Ablehnung und der Distanzierung von Klasse sein und Proletarität führt und mal in der Leugnung einer Klassengesellschaft und dann wieder genau zum Gegenteil, einer Hinwendung zum Proletariat. Aber die eigentliche Konstante dabei ist, dass Linke sich gerade auch dadurch, dass sie sagen, wir sind Linke oder wir sind radikale Linke, und das zu einer vollkommenen Lehrformel schon längst geworden ist, die Rede, die Selbstbezeichnung als Linke und was wird aus der Linken und wie geht es weiter mit der Linken und die Linke ist tot, es lebe die Linke. Das ist eine solche religiös gebetsmühlenartige Formel von der Linken und dass es die geben müsste, dass sie als solche schon rein diskursiv zeigt, dass es sich um eine Absetzung, eine begrifflich kann man es nicht nennen, die Absetzung einer Vorstellung von der Dazugehörigkeit zur Lohnabhängigkeit einfach handelt. Selbst wenn man eine Führungskraft ist, ist man lohnabhängig, insofern einfach im marxischen ökonomischen Sinne Lohnarbeiter und damit auch Proletariat. Das würde dann zu der Frage des Aggregatzustandes und der Vielfältigkeit des Proletariats führen. Aber nicht dazu, dass man sagt, ich gehöre nicht dazu, obwohl man lohnabhängig ist und alle Züge der Proletarität an sich trägt. Warum muss man sich dann als Linke bezeichnen, statt zu sagen, wir sind Teil des Proletariats. Und das ist auch unser Problem, wie das Proletariat aufgehoben werden kann.
Ja, ein entscheidender Einwand da gegen den Begriff der Klasse oder des Proletariats als positiven Bezugspunkt überhaupt noch zu verwenden, liegt ja auch in der deutschen Geschichte begründet. Also da lässt sich ja konstatieren, dass die Arbeiterklasse nicht nur kaum irgendwas gegen den Nationalsozialismus auszurichten vermochte, sondern auch, dass ein ganz großer Teil der deutschen Arbeiterklasse aktiv in der faschistischen Massenbewegung mit aufgegangen ist und sich auch aktiv an der Shoah beteiligt hat. Der Surrealist Julian Gracq hat das so in Reflexion auf diese Erfahrung ungefähr so ausgedrückt, dass das Weltproletariat heute der Gesamtheit der deutschen Arbeiterklasse mit Verachtung die Faust entgegenstrecken muss. Also wie würdest du dich vor so einem Hintergrund trotzdem in Deutschland positiv auf das Proletariat und auf Klassenkämpfe beziehen?
Ja, in Deutschland kann man sich sowieso schon längst nicht mehr positiv darauf beziehen. Die Frage ist, ob man es überhaupt positiv aufs Proletariat beziehen je konnte, weil es ja eben selbst eine Negation aller Stände und aller festen Sekurität und Rollen in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Noch dazu ist diese Negation in einer ganz unsäglich grauenhaften Weise in der deutschen Geschichte und in deutschen Zuständen noch fixiert worden. Man kann nicht sagen, dass die Negation negiert worden ist. Es käme ja auch die Negation dieser Negation gerade bei der Aufhebung des Proletariats und Klassenseins an. Aber so ist sie in den deutschen Zuständen nur festgeklopft worden, dadurch, dass eben keine Negation der Klassengesellschaft stattfand. Und 1933 entschied sich das endgültig, dadurch, dass eben ein ganz, ganz großer Teil, man könnte vielleicht sogar sagen, das ist vielleicht noch nicht genügend erforscht, wie es jetzt wirklich mit den Widersprüchen auch psychomental, politisch, ideologisch in der deutschen Arbeiterbevölkerung gewesen ist angesichts der Nazis. Aber es sieht wohl nach den heutigen Forschungen so aus, dass die überwältigende Mehrzahl oder tendenziell die große Mehrheit der arbeitenden Klasse für die Hitlerei, also für die Selbstbezeichnung und Selbststigmatisierung, für die selbst gewählte Rolle, sicherlich in einer großen Notlage der Klassenkämpfe, selbstgewählte Rolle als sogenannte Proletarier, also das ist eine nationalsozialistische Bezeichnung, eine antisemitische Bezeichnung. Die Proletarier im Weltmaßstab sind sozusagen alle Völker, die nicht von dem parasitären Judentum ausgesaugt werden wollen und sich dagegen zusammenschließen, gegen die plutokratischen, vom Judentum angeblich gesteuerten Nationen. Da gibt es dann also in diesem Weltbild des Nationalsozialismus die proletarischen Nationen und die plutokratischen Nationen. Und auf die Seite dieses wahnhaften Lagers der Proletarier, und zwar als die hegemoniale arische Herrenrasse, hat sich das Proletariat in Deutschland in seiner Mehrheit eben gestellt. Und damit hat es eigentlich auch besiegelt als Bevölkerungsmehrheit, die diese Produktionsöffentlichkeit Deutschland ja reproduziert und produziert hat. Das wussten sie ja auch, das wussten ja alle und sagten alle stolz. Geradezu, die noch in den 20er, Ende der 20er Jahren KPD wählten oder für die KPD oder für andere linke oder auch linkssozialdemokratische Hegemonie votierten und kämpften, die sagten ja, wir produzieren ja den ganzen Reichtum der deutschen Nation und wir sind ja diejenigen, die die Deutschland eigentlich ausmachen. Man denke an das entsetzliche Dokument der KPD, den Aufruf oder wie es hieß, Aufruf zur nationalen, das wurde zuerst genannt, und sozialen Befreiung Deutschlands. Die thematisierten das ja programmatisch genauso. Wir, das Proletariat in Deutschland, sind auch die deutsche Nation im Kern. Und wir sind dafür, dass diese deutsche Nation ihre Revolution, was die Nazis dann eben deutsche Revolution nannten, auch vollbringt. Das wurde dann eben einfach nur gleichgeschaltet ideologisch, stalinistisch mit die nationale Befreiung wurde gleichgeschaltet mit der sozialen Befreiung. Und damit hat sich, in dieser Entwicklung hat sich dann 1933 das deutsche Proletariat als revolutionäres Subjekt, potenziell revolutionäres Subjekt, selbst das Grab geschaufelt. Es wurde also Totengräber nicht des Kapitalismus und nicht der deutschen Zustände, denn Marx hatte ja 1844 schon gleich programmatisch die Revolution in Deutschland, in Europa und die kommunistisch-proletarische Weltrevolution gekoppelt und an die Bedingungen geknüpft, Krieg den deutschen Zuständen. Das genau wurde eigentlich widerrufen und umgekehrt mit dieser sogenannten deutschen Revolution und mit der sogenannten nationalen und sozialen Befreiung und durch diese nationalsozialistische, in Anführungsstrichen, Revolution oder Revolution im Wortsinn, ein Zurückwälzen, hat das Proletariat in Deutschland sozusagen sich selbst, so wie Deutschland dann nach 1943, 44, 45 mit der Shoah sein Existenzrecht historisch selbstverständlich verwirkt hat, wie das ja auch in Potsdamer Abkommen und anderen Dokumenten eigentlich klar festgestellt und besiegelt war. Deutschland muss aufgelöst werden, was aber leider nicht geschieht. So hat auch diese deutsche Arbeiterklasse, ja, sozusagen sich ihr Existenzrecht als eine revolutionäre Kraft verwirkt und selbst auch eliminiert. Und diese revolutionäre Subjekthaftigkeit. Und von daher kann auch das Projekt Deutschland nur nach wie vor so gedacht werden, dass es mit der deutschen Ideologie, die dazu geführt hatte, und die ja von Marx von Anfang an auch radikal kritisiert worden ist, in dem Versuch, eine internationale anzubahnen, die ja auch dann zeitweise existiert hat, und eine Aufhebung dieser sogenannten Vaterländer unter der Devise, die Arbeiter haben kein Vaterland, zu organisieren. Dieses Projekt kann also in Bezug auf die Erfahrungen mit dieser deutschen Geschichte vom Weltproletariat nur in radikalster Weise wieder aufgenommen werden. Sonst wird das immer ein mächtiger Widerstand, ein Hemmschuh sein für das Weltproletariat gegenüber der Selbstaufhebung der Proletarität nach vorne hin, eine kommunistische Gattungsmäßigkeit. Und dann wird es immer wieder zu solchen Auswüchsen oder Implikationen der deutschen Ideologie kommen, nämlich sich als Einziger und sein Eigentum, als Individuum in diesem engen, partikularen Sinne zu identifizieren mit der Nation, mit dem Staat, mit dem Volksstaat, mit dem sogenannten Begriff des Volkes. Es wird immer zu einer quasi völkischen und damit auch antisemitischen Identifikation der Proletarisierten als Einzelnen, als vereinzeltem Einzelnen kommen und zu einer kollektivistischen Zusammenfassung. Das kann weit über die deutsche Ausprägung des NS hinaus in einer Post-NS-Richtung laufen. Dieser Antisemitismus ist nicht auf die deutsche Produktionsöffentlichkeit und Mentalität beschränkt, sondern das ist sozusagen nur symptomatisch für eine Fehlentwicklung der Gattungsmäßigkeit und für ein Fixieren in der Klassenmäßigkeit, die sich eben dann mit dem Völkischen, mit der Nation, mit dem eigenen Staat, sogenannten eigenen Staat, identifiziert, statt die Weltrevolution zu machen. Und in diese Richtung sind die historischen Erfahrungen des NS und der deutschen Fehlrevolution für Klassentheorie und Klassenkampf also genauso säkular entscheidend, dass man daraus die Schlussfolgerung zieht, wie die Shoah selber es gewesen ist und bleibt.
Ja, ich würde dann noch einen Schwenk zur Gegenwart machen. Georg Lukács hat es ja in Geschichte und Klassenbewusstsein schon ziemlich klar herausgearbeitet, und das hast du vorhin auch schon gesagt, dass das Proletariat keine feste Größe ist, sondern dass es sich selbst immer wieder wandelt, dass seine Grenzen phasenweise vielleicht sogar verschwimmen, dann wieder klarer werden. Mit dem Wissen ist man also immer wieder neu drauf verwiesen, wenn man am Begriff der Klasse festhält, sich Klassenzusammensetzungen und Proletarisierungsprozesse neu anzusehen. Wie würdest du denn aktuelle Proletarisierungsprozesse charakterisieren? Und was würdest du vor allen Dingen dann auch denjenigen entgegnen, die sagen, dass man die gegenwärtigen Verhältnisse gar nicht als Klassenverhältnisse adäquat begreifen kann? Also das auch vor dem Hintergrund, dass du ja gesagt hast, sozusagen, das Proletariat ist gar nicht sozusagen als Klasse der bürgerlichen Gesellschaft zu verstehen, sondern außerhalb von ihr, wo jetzt sozusagen gerade Leute aus einer Krisisposition, die sozusagen den Begriff der Klasse ablehnen, sagen, ja, die Arbeiterklasse ist halt in die bürgerliche Gesellschaft integriert.
Wenn die Proletarisierung und die Proletarisierungsprozesse davon her bestimmbar sind, materialistisch und sozusagen empirisch, dass immer weitere Enteignung von den Lebens- und Produktionsmitteln, Lebens- und Produktionsbedingungen der modernen Gesellschaften, das ist heute die Weltgesellschaft, die Gesellschaft, die als Weltmarkt und Weltmarktproduktion erscheint, wenn das davon nur zu bestimmen ist, was Proletarisierung heißt, dann kann man ja heute sehr schnell sehen aus diesem Blickwinkel, dass die Enteignung einen doppelten Verlauf genommen hat. Das, was Marx als die Expropriation der Expropriateurs bezeichnet und kennzeichnet, der Zentralisation und der Konzentrationsprozess des Kapitals, hat ungeheure Ausmaße angenommen und nimmt immer weitere Ausmaße an. Ich will hier nur einen winzigen Literaturhinweis geben. Ich weiß jetzt, der Autor ist mir der Name entfallen, der Vorname ist Boy, weiß ich mehr. Vornamen merkt man sich leicht, Boy. So und so, Gilbert oder irgend sowas, ein deutscher Autor, der hat die Festplattenproduktion schon vor vielleicht 10 Jahren, die Festplatten für Computerproduktion, diese Mehrwertketten, die dazu führen, dass eben gigantische Konzerne diese sehr, sehr kapitalaufwendige Produktion organisieren, dass aber diese Produktions- und Ausbeutungs- und Mehrwertketten dann bis hinunter an den Küchentisch irgendeiner Immigrantenfamilie in Los Angeles führen, die dann irgendwelche Teile dann in Heimarbeit und Überausbeutung erledigt. Das heißt also, ungeheure Kooperations- und Kombinationsvermittlungsketten werden heute von immer gigantischeren, von uns zum Teil auch gar nicht bekannten, so als Alltagsmenschen uns gar nicht so bekannten, Riesenkonzernen, Riesenmonopolen organisiert, von Organisationszentren, wo dann der Rest sehr weitgehend outgesourced ist. Ich weiß gar nicht, wie die gegenwärtigen Ausdrücke dafür, Fachausdrücke sind für diese Prozesse der Zergliederung in der juristischen Eigentumsformen, in denen ein ganz homogener und eng geschalteter Prozess der Produktion für den Weltmarkt stattfindet. Also auch eben dieser Art der Grundstoffindustrie und der das ganze Computervernetzungswerk des heutigen Produktionszusammenhangs auch in basierenden Festplattenproduktion und dergleichen. Wie das also sich heute darstellt, dass ein Zusammenhang der Kombination und der Kooperation der Gesamtarbeiterin, der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, wie Marx das nennt. Und in diesem Szenario kann man nur sagen, dass die Vielfältigkeit der Arbeiter, wie Marx das nennt, des Ateliers, dieses riesigen Produktionsateliers, unübersehbar ist. Dass fast jedes Individuum der heutigen Menschengattung dazugehört und dass die vielen Funktionen bis hinauf in Teile, die man dann de facto als die Eigner, auch juristisch mit vielen Verflechtungen und Teilhabeformen juristischer Art an diesen Lebens- und Produktionsbedingungen bezeichnen muss, also als Bourgeoisie bezeichnen muss oder die sehr, sehr ausdifferenzierte, ausgefaserte, wie die Politologen sagen, Staatlichkeit, die Staatlichkeitsformen, die das Ganze sozusagen zusammenhält und reguliert, wo es auch nach der marxischen Klassenanalyse schon sehr, sehr kompliziert ist. Das kann man vor allem in Theorien über den Mehrwert bei Marx verfolgen, wie er sich mit klassenanalytischen Kategorien und Irrungen und Wirrungen etwa von den klassischen politischen Ökonomen auseinandersetzt, die das entlang von sogenannter produktiver Arbeit und unproduktiver Arbeit versuchen. Wer gehört jetzt zur Bourgeoisie, wer gehört zum Proletariat, wer gehört zu Zwischenklassen? Das ist also eine, was das Proletariat allein betrifft, die Gesamtarbeiterin, ein buntscheckiger Haufen. So hat Marx das ja auch schon in der Proudhon-Schrift, glaube ich, bezeichnet. Ein buntscheckiger Haufen. Und nun obliegt es der empirischen Forschung, fortlaufend zu verfolgen, Und das macht ja die Akademie, die Soziologen und so ganz gut, zu verfolgen, wie diese Veränderung des Ateliers entlang den Veränderungen des Produktions- und Verwertungsprozesses selbst sich vollzieht. Da muss man am Ball bleiben, um das einigermaßen also noch verfolgen zu können, nicht aus dem Auge zu verlieren und nicht an, und das ist vor allem der Linken weitgehend passiert, nicht an alten mythischen Verfestigungen und Fixierungen von bestimmten Gestalten des Proletariats oder anderer Klassen festzuhängen. Also dem viel berufenen Blaumann, dem fordistischen sozusagen Industriearbeiter am Fließband mit einem Schraubschlüssel in der Hand und so weiter auf der einen Seite, oder der Führungskraft, die angeblich überhaupt nicht proletarisiert ist und so ein Toskana-Fraktionsdasein vielleicht partizipativ einklagen kann. Auf der anderen Seite, die aber alle in Wirklichkeit Teile dieser Gesamtarbeiterinnen des Proletariats sind. Und diese vielen Übergangsformen zwischen kapitalproduktiver und nicht kapitalproduktiver Lohnarbeit und Lohnabhängigkeit, wer produziert jetzt das Kapital stofflich direkt und wer ist nur in der Vermittlung als Unteroffizier der Produktion, wie Marx es nennt, beschäftigt lohnarbeiterisch, und wer ist eigentlich in einer rein unterdrückenden, Marx spricht da auch mal ab und zu von parasitären Stellung in der Hierarchie dieses Regulationsapparates, des Verwertungsprozesses, der staatlichen Verklammerung beschäftigt, aber auch in lohnabhängiger Form als Verbeamtete, Bürokraten und als Professoren und als Militärs und sonst was. Das ist eine Wissenschaft für sich, und das sind geradezu Wissenschaften für sich. Da tummelt sich die Soziologie zu Recht, und da muss man natürlich einigermaßen immer versuchen, als revolutionäre theoretische Leute im Proletariat den Überblick zu behalten. Mehr kann man dazu gar nicht sagen, nur dass das immer flexibler, immer buntscheckiger geworden ist mit dem Verwertungs- und Produktionsprozess in seinem Ausdifferenzieren selbst. Und die Implikationen für diese Klassenzusammensetzung, Klassenauseinandersetzungen können auch nur wieder die sein, dass die Illusionen, ich bin ja gar kein einfacher Arbeiter oder ich bin ja gar kein Proletarier mehr, weil man sich von einer alten Vorstellung, einer alten, veralteten zum Teil, aber das gibt es ja alles auch noch, die Klitschen und die Sweatshops und das die fordistische Form von Fließbandarbeit, das gibt es ja alles noch. Diese alten Formen, dass man die zum Abstoßungspunkt nimmt, um zu sagen, ich gehöre nicht dazu. Dieses Syndrom dauert fort und multipliziert sich auch. Demgegenüber ist entscheidend für eine Klassenanalyse, auch als eine Anti-Klassenanalyse, in dem Sinne, dass man das alles ja aufheben will, diese Klassenhierarchie, dass man nicht das Proletariat insgesamt mit, also als vernünftige Abstraktion, identifiziert nur mit dem variablen Kapitalanteil. Das fällt schon weit hinter Marx' Kritik der politischen Ökonomie zurück, wo ja eine ganz eindeutige Definition und sogar einfach nur auch in der Fußnote auf Seite 500 noch was gegeben wird. Wir verstehen hier unter Proletarier zunächst mal ökonomisch einfach jeden, der oder die das Kapital selbst produziert, lohnabhängiger Form, und es Früchte tragen lässt und auf die Straße geworfen wird, wenn es nicht mehr gebraucht wird als Arbeitskraft für diese Kapitalproduktion. Und dann drumherum, um diesen Kern im eigentlichen ökonomischen Sinne, variabler Kapitalanteil kostenmäßig ausgedrückt, gruppieren sich eben alle anderen möglichen nicht kapitalproduktiven, lohnabhängigen Klassifizierungen und Schichtungen. Und das nicht zu verwechseln mit dem ganzen Umfang des seienden Proletariats, will ich jetzt mal so ganz schlicht ontologisch sagen. Das heißt, das, was alles noch zu dem Menschen, der seine Arbeitskraft verkauft, und zu der Klasse derer, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, auch dazu gehört. An Fähigkeiten, an Traditionen, an Möglichkeiten. Und ich will nur darauf hinweisen, dass die Kategorie der Entfremdung auch hochaktuell damit ist, nämlich wie Lukács das in seinem Spätwerk, der es ja ontologisch an diese Gesamtheit der Reproduktionstotalität herangeht und das nicht nur sozusagen logisch aus der Kapitallogik, auf die Kapitallogik reduziert, was eine Reproduktionstotalität heute ist, so fasst, dass die Entfremdung sich deswegen in vielen, vielen Entfremdungen, als Entfremdung im Singular ist es eigentlich schon eine Abstraktion, konkretisiert, indem ein Widerspruch zwischen den Fähigkeiten der Menschen, der einzelnen Individuen, die in großem Maße, trotz ihrer zunehmenden Reduzierung und Degradation und Vernichtung, aber auch gleichzeitig hervorgetrieben und multipliziert werden, dass dieser Widerspruch zwischen den Fähigkeiten der Individuen, der Gesellschaftsindividuen und ihrer kapitalistischen Realisierung, dass der wächst und dass der genau diese Entfremdung und die Vielfalt der konkreten Entfremdungen ausmacht. Und deswegen muss auch immer bei der Analyse der Proletarität davon ausgegangen werden, dass ein Widerspruch hier immanent hervorgebracht und reproduziert wird zwischen dem bloßen logischen, sozusagen funktionalen Sein als variabler Kapitalanteil und dem Reichtum, dem verstümmelten und auch sagen wir deformierten Reichtum an Fähigkeiten, die diese Gesamtarbeiterklasse und ihre einzelnen sozusagen Exemplare haben. Von diesem Widerspruch müsste man ausgehen und das macht es unmöglich, da die Fragen der Subjekthaftigkeit des Proletariats als möglichen revolutionären Subjekten, auch als möglicher Klasse des Bewusstseins einfach abzuhaken mit der Auskunft, wie das Poston zum Beispiel macht und viele wie Chrysis abgesunkene postonistische Positionen eben gerne übernehmen, weil sie davon das ganze Problem vom Hals bekommen, mit einem Federstrich, das Proletariat sei ja eh nur Teil des Werts und sei ja eh nur Teil des sich verwertenden Werts, also variabler Kapitalanteil, und damit könne das automatische Subjektwert, sich selbst verwertender Wert und das Kapital als das Subjekt als Automat, wie Marx es an anderer Stelle im Kapital auch nennt, also das Subjekt Kapital als Automat und das sich verwertende Wert als automatisches Subjekt, das könne immer nur in absurder Weise in sich selbst seine Widersprüche abwickeln und sozusagen in sich selbst hineinfressen und könne nicht umschlagen oder zum Umschlag gebracht werden, immanent aus sich selbst heraus, aus seiner eigenen Widersprüchlichkeit heraus, dahin, dass das wirkliche Subjekt der Kapitalproduktion, nämlich das Proletariat, auch zum wirklichen Subjekt der Aufhebung des Kapitals, also seiner Form, in der es produziert werden könne. Das ist damit schon rein logisch und schon gar nicht ontologisch von Marx her ausgeschlossen, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich ein Denkfehler. Man hat dann das Kapitalverhältnis selbst nicht verstanden, hat seine innere Widersprüchlichkeit nicht verstanden. Man begreift es dann nur als eine Identität, aber nicht dialektisch als ein identisches von Identität und Nicht-Identität, wie das Marx tut und wie wir das wieder lernen müssten.
Okay, dann danke ich dir erstmal bis hierhin für das Gespräch.